Fraktionen der CDU, CSU und SPD haben eine Aktuelle Stunde verlangt zu dem Thema einen gerechten und dauerhaften Frieden für die Ukraine erreichen. Ich eröffne die Aussprache und darf für die Bundesregierung dem Bundesminister der Verteidigung Boris Pistorius das Wort erteilen.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Seit fast 4 Jahren führt Putin einen rücksichtslosen und brutalen Krieg gegen die Ukraine. Seit fast 4 Jahren verteidigen ukrainische Soldatinnen und Soldaten mutig ihr Land und ihre Freiheit gegen die russischen Angriffstruppen. Seit fast 4 Jahren ist damit wieder Krieg in Europa. Jeden Tag verlieren Frauen, Männer und Kinder durch russische Angriffe ihr Leben. Zehntausende sind gestorben, unzählige wurden verletzt und verschleppt. Millionen von Menschen sind geflohen und haben in Deutschland und anderen Ländern Schutz gesucht und ihn auch hier bei uns gefunden. Und das zu Recht, meine Damen und Herren. Unzählige Städte in der Ukraine sind zerstört. Etwa ein Viertel des Landes ist nach Schätzung mit Landminen verseucht. Das, meine Damen und Herren, ist die traurige Realität. Eine Realität, mit der wir uns nicht abfinden dürfen. Heute nicht und morgen nicht, meine Damen und Herren. Eine Realität, die uns auch auffordert zur weiteren Unterstützung der Ukraine. Eine Realität, die uns aber auch daran erinnert und erinnern muss, immer wieder nach Wegen zum Frieden zu suchen. Der Schlüssel zum Frieden, meine Damen und Herren, liegt dabei vor allem in Moskau. Allein dort fehlt es an Bereitschaft. Putin inszeniert sich, als wolle er Frieden, doch er meint es nicht ernst. Bei jeder vermeintlich neuen Bemühung um einen Frieden gilt, und täglich grüßt das Murmeltier. Es gibt Vorstöße, Versuche für Friedensverhandlungen, Waffenstillstandsverhandlungen. Es gibt den Versuch, Gespräche zu führen über Frieden. Und dann kommt täglich grüßt das Murmeltier, vollmundige Worte aus Moskau, heuchlerische Rhetorik, faule Kompromisse, die angeboten werden, die keine sind und die nichts anderes sind als die Realisierung aller Träume Wladimir Putins. Und währenddessen er das tut, währenddessen er Friedensabsicht und Interesse heuchelt, sprechen seine Taten eine ganz andere Sprache. Angriffe mit Raketen und Drohnen schwärmen in immer heftigerer Frequenz und immer heftigerer Zahl. Der Terror gegen die Zivilbevölkerung wird sofort intensiviert. Und Sie, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wissen, wer am meisten darunter leidet, wenn dieser grausame Krieg kein Ende findet. Die Menschen in der Ukraine selbst. Für niemanden sind die Schrecken dieses Krieges so schwer erträglich wie für Sie. Es sind unschuldige Frauen, unschuldige Männer und Kinder, die seit bald 4 Jahren immer wieder den Weg in die Schutzräume finden müssen, wenn sie denn einen in der Nähe haben. Die seit knapp 4 Jahren nicht aufhörenden, die seit fast 4 Jahren mit nie enden wollenden Angriffen leben müssen, die Verwandte und Freunde Hab und Gut verloren haben. Und es sind Soldatinnen und Soldaten, die einen weiteren Winter auf dem Schlachtfeld kämpfen und ihr Leben riskieren für die Freiheit und die Souveränität ihres Landes. Meine Damen und Herren, seit vergangener Woche gibt es wieder einmal Überlegungen zur Beendigung des Krieges, den Putin gegen die Ukraine führt und den er morgen beenden könnte. Und nicht zum ersten Mal hegen Menschen in der Ukraine und ganz Europa Hoffnung und erwarten darauf, dass er endlich gelingt, dieser gerechte Frieden. Und es war richtig deshalb, dass wir uns dem 28-Punkte-Plan, was auch immer man von ihm im Einzelnen halten mag, nicht verschlossen haben. Offenheit, meine Damen und Herren, darf aber niemals Naivität bedeuten. Unsere Haltung zu dem Plan war und ist daher sehr klar. Es darf keinen falschen Frieden geben. Es darf keinen Diktat, keinen Kapitulationsfrieden für die Ukraine geben. Das wäre fatal. Das wäre fatal für die Ukraine. Aber ich sage es auch noch einmal in aller Deutlichkeit, das wäre auch fatal für Europa. Denn eine militärisch oder womöglich sogar am Verhandlungstisch geschlagene Ukraine, eine gedemütigte Ukraine, eine am Ende auch durch maßgeblichen russischen Einfluss innenpolitisch destabilisierte Ukraine wäre eben auch ein Sicherheitsrisiko für die Sicherheit in Europa, meine Damen und Herren. Und schon deswegen dürfen wir nicht lockerlassen in der Unterstützung der Ukraine. Russland, der brutale und rücksichtslose Aggressor, darf sich nicht mit seinen imperialistischen Ansprüchen durchsetzen. Stellen Sie sich das einmal vor. Was Putin 4 Jahre gegen den mutigen Widerstand der Ukrainerinnen und Ukrainer nicht geschafft hat, würde ihm nach diesem Plan am Verhandlungstisch auf dem Silbertablett serviert werden, meine Damen und Herren. Und das darf nicht sein. Ich bin sehr froh, dass es gelungen ist, diesen Plan durch einen anderen Vorschlag zu ersetzen, der den Interessen der Ukraine und auch unseren europäischen Interessen Rechnung trägt. Ein Plan, der aber nicht Putins Plan entspricht und der entsprechend reagiert. Meine Damen und Herren, wie muss es nun weitergehen? Aus meiner Sicht sind 3 Punkte entscheidend. Erstens, die Ukraine darf nicht gezwungen werden, einseitig Territorium aufzugeben. Nur zur Erinnerung, auf diesem Territorium, und es geht eben nicht nur um Quadratkilometer, auf diesem Territorium leben Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer, deren Leben unmittelbar bedroht wäre und deren Freiheit ebenfalls. Und zweitens, die Ukraine muss auch zukünftig in der Lage sein, sich zu verteidigen. Dazu gehören starke Streitkräfte und dazu gehören starke Sicherheitsgarantien, die sie verlässlich schützen. Sie dürfen nicht so porös sein wie die der letzten 30 Jahre, meine Damen und Herren. Und deswegen bleibt die Rolle der Vereinigten Staaten von Amerika auch insoweit zentral. Und solange diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind, und das ist mein 3. Punkt, müssen wir unsere Unterstützung fortsetzen. Es ist an uns, die Ukraine finanziell, politisch und auch militärisch zu unterstützen, nicht als Selbstzweck und nicht als Altruismus, sondern um die Ukrainerinnen und Ukrainer in die Lage zu versetzen, aus einer starken Position mit Russland zu verhandeln und echte Verhandlungen für einen echten Frieden zu ermöglichen, meine Damen und Herren. Und ich mache das immer wieder auch gegenüber meinen Amtskolleginnen und Amtskollegen in den europäischen Hauptstädten deutlich, wir Europäer müssen mehr für die Ukraine tun. Und meine Damen und Herren, in den vergangenen Wochen, die vergangenen Wochen waren auch noch in anderer Hinsicht durchaus ein Lehrstück. Ein Lehrstück für unsere Rolle in Europa und für Europas Rolle in der Welt. Ich habe es in den vergangenen Wochen immer wieder gesagt. Das geopolitische Schachbrett verändert sich rasant. Nicht nur die Figuren, sondern auch das Muster verschiebt sich. Neue Allianzen formen sich, wie wir es vor einigen Jahren für undenkbar gehalten hätten. Auch Deutschland muss auf diesem geopolitischen Schachbrett seine Position finden. Wir müssen unsere Rolle neu definieren, auch weil wir nicht genau wissen, auf welche Allianzen wir noch in Zukunft vertrauen können und wie lange Partnerschaften Bestand haben. Und für mich steht fest, nur wenn wir in Europa mehr für unsere Verteidigung tun, werden wir auf diesem Schachbrett überhaupt bestehen können. Unser Ziel ist klar. Die NATO muss europäischer werden, damit sie transatlantisch bleiben kann, meine Damen und Herren. Und das bedeutet auch, wir müssen verteidigungsbereit werden. Dafür brauchen wir mehr Geld und Material für die Bundeswehr. Und dafür müssen wir Männer und Frauen in diesem Land gewinnen für unsere Truppe, meine Damen und Herren. Und genau das werden wir mit dem Gesetz zum neuen Wehrdienst tun, das wir morgen hier im Bundestag zur Abstimmung stellen. Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, es sind entscheidende Wochen für die Ukraine. Es sind aber auch entscheidende Wochen für uns alle hier in Europa. Die Zukunft der Ukraine ist eng mit unserer eigenen verbunden, als Europäer und als Deutsche. Wenn wir keinen dauerhaften und gerechten Frieden für die Ukraine erreichen können, werden wir auch keine Garantie für unsere eigene Sicherheit haben. Und nur, wenn wir mehr tun für unsere eigene Sicherheit in Europa, wird diese auch in Zukunft Bestand haben. Vielen Dank.
Für die AfD-Fraktion darf ich Markus Fronmeier das Wort erteilen.
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Deutsche Priorität muss es sein, den Krieg zwischen Russland und der Ukraine so schnell wie möglich zu beenden. Doch was tut diese Bundesregierung? Anstatt unser Gewicht in die Waagschale zu werfen und die Friedensinitiative vom US-Präsident Donald Trump zu unterstützen, tun Sie genau das Gegenteil. Sie blockieren, Sie verzögern, Sie machen Deutschland auf der internationalen Bühne wieder einmal zur Lachnummer. Bei den Friedensverhandlungen sind wir Deutschen zu reinen Statisten. degradiert worden. Und das aus zwei Gründen. Erstens nimmt uns niemand mehr ernst. Unsere Wirtschaft befindet sich im freien Fall. Und unser Militär wurde von roten und schwarzen Verteidigungsministern weitestgehend entwaffnet. Einzig bei moralischen Belehrungen, da ist Deutschland immer noch Weltmeister. Damit muss Schluss sein. Zweitens sitzen wir nicht am Verhandlungstisch, weil die CDU-CSU jede Friedensinitiative systematisch sabotiert. Der CDU-Obmann im Auswärtigen Ausschuss, Herr Kiesewetter, hat den US-Friedensplan als, Zitat, Kapitulationsplan diffamiert. CDU-Fraktionsvize Röttgen geht sogar noch einen Schritt weiter. Sie haben diese Woche allen Ernstes behauptet, Herr Röttgen, ich zitiere, unsere jahrzehntelange wichtigste Verbündeter, die USA, hat sich nun auf die Seite des russischen Aggressors und damit gegen europäische Interessen gestellt. Wir hören und staunen, Herr Röttgen wirft als führender vermeintlich transatlantischer CDU-Außenpolitiker den USA Verrat vor, nur weil Donald Trump endlich Frieden schaffen will. Wer hätte gedacht, dass die CDU und CSU in Sachen Anti-Amerikanismus mittlerweile im selben Boot wie Sarah Wagenknecht sitzt? Gratulation, Kollege Röttgen und Kiesewetter. Was Kiesewetter, Röttgen und auch Friedrich Merz eint, ist offensichtlich. Sie vertreten keine deutschen Interessen. Sie vertreten bei jeder Gelegenheit ukrainische Maximalforderungen. Doch die sind reine Illusionen. Und so bedauerlich das ist, aber wir müssen uns mal ehrlich machen. Die Krim wird nicht wieder ukrainisch. Der Donbass ist verloren. Liebe Kollegen der Union, stellen Sie sich endlich der Realität. Und Sie müssen sich mal die Frage stellen, wird die Verhandlungsposition der Ukraine in einem Jahr besser sein oder wird sie schlechter sein? Wer nicht aus dem Umfeld des ukrainischen Präsidenten bestochen wird oder als Sofa-General Geisterdivisionen verschiebt, der kennt die Antwort auf diese Frage. Nein, die Position wird nicht besser sein. Die Position der Ukraine wird in einem Jahr schlechter sein. Mit jedem Tag blutet die Ukraine weiter aus, während Russland seine Position festigt. Anders als die Union wollen wir die Staatlichkeit der Ukraine bewahren. Wir wollen die Staatlichkeit der Ukraine bewahren, auch wenn Sie uns in Ihrem pathologischen Russland-Hass ständig als Putin-Büttel diskreditieren. Ihre Blockadehaltung, Ihre Friedensfeindschaft bewirkt genau das Gegenteil dessen, was Sie vorgeben zu schützen. Aber tausende Männer werden weiter sterben. Das Bündnis mit den USA könnte zerbrechen. Und am Ende, und das ist bedauerlich und tragisch, setzen Sie die Existenz, die staatliche Existenz der Ukraine aufs Spiel. Die Realitätsverweigerung von CDU, CSU, das ist ein Gipfel der Verantwortungslosigkeit. Wir müssen mit dem kläglichen Rest des von Ihnen verkleinerten deutschen Einflusses jetzt versuchen, drei Dinge zu tun. Unterstützen wir endlich den Friedensplan von Donald Trump. Moskau hat bereits erste Punkte akzeptiert. Es muss jetzt weiter geredet und verhandelt werden. Üben wir den nötigen Druck auf Kiew auf. Ich weiß gar nicht, warum Sie sich so aufregen. Mit Ihnen will ja niemand mehr reden. Sie stellen sich heute hier hin. Sie stellen sich heute hier hin und tun so, als ob es eine europäische Initiative gibt. Sie sitzen eigentlich am Katzentisch. Weder die Russen noch die Amerikaner nehmen Sie ernst. Sie haben dafür gesorgt, dass Deutschland keine Rolle mehr spielt. Und dann stellen Sie sich so hier hin und tun so, als ob Sie noch irgendwas bewirken könnten. Sie haben fertig, liebe Freunde von der CDU. Was wir tun müssen, ist auch zum Frieden motivieren. Wir müssen deutlich machen, dass es sich lohnt, Frieden zu schließen. Die AfD steht dazu bereit. Wir wollen nicht mehr, dass Hassadeure, Kiesewetters, Röttgens, die diesen Krieg verlängern wollen, weiter am Ruder sind. Ein Krieg, den selbst unsere amerikanischen Partner nicht mehr wollen und endlich ein Ende wünschen. Das muss man von europäischer Seite begleiten und keine Außenpolitik machen wie die CDU.
Für die Bundesregierung darf ich dem Staatsminister beim Bundesminister des Auswärtigen Florian Hahn das Wort erteilen.
Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, als erstes darf ich den Bundesminister des Äußeren entschuldigen, der gerade an der OSZE-Ministerratssitzung in Wien teilnimmt. Er hätte sehr gerne auch bei dieser Debatte teilgenommen und seine Rede gehalten. Ich darf das jetzt übernehmen. Und bevor ich das sozusagen übernehme, kann ich nicht anders, als auf den Vorredner einzugehen, Herr Frohnmeier. Ich muss ganz ehrlich sagen, was Sie hier immer aufführen, ist schon interessant. Sie widersprechen sich im Grunde fast in jedem Satz. Ja, Sie behaupten, auf der einen Seite behaupten Sie, wir würden die aktuellen Friedensinitiative der US-Regierung, die Verhandlungen zwischen Amerika und Russland, wir würden die blockieren und verzögern. Und andererseits sagen Sie aber, wir sind nur Statisten und haben überhaupt gar keinen Einfluss. Also was denn jetzt? Also entweder sind wir so mächtig und stark, dass wir blockieren und verzögern können, Ihrer Meinung nach, was wir nicht tun, sondern wir tragen einen wichtigen Beitrag bei, oder wir sind Statisten. Was denn jetzt? Sie müssen sich irgendwie entscheiden. Also das widerspricht sich, Herr Kollege. Und dann sagen Sie, auch in Interviews sagen Sie, von Russland geht keine Gefahr aus. Auf der anderen Seite beklagen Sie, dass die Bundeswehr nicht ausreichend ausgerüstet ist. Ich frage mich, gegen welche Bedrohung sollte, wenn von Russland keine Gefahr ausgehen? Von welcher Seite sollte denn dann Deutschland bedroht sein? Wofür brauchen wir denn dann wirklich eine Bundeswehr? Auch hier ein vollendeter Widerspruch. Und der letzte Punkt, wo ich das gerne aufzeigen möchte, ist, Sie sind ja auch in Ihrer eigenen Partei, in Ihren eigenen Reihen sich nicht wirklich einig. Bei einer Sitzung des Kreistags in München hat Ihre Fraktion, ja, das nehmen Sie nicht ernst, ich weiß schon, Sie nehmen die Kommunalpolitik nicht ernst, das ist schon in Ordnung, aber Ihre Fraktion dort hat sich beklagt und hat gesagt, wir müssen endlich verteidigungsbereiter werden, wir müssen auch die zivilen Strukturen endlich stärken, weil die wachsende von Bedrohung aus Russland sichtbar würde. Was denn jetzt? Auch hier klassischer Widerspruch, Herr Kollege. Also räumen Sie erst mal in Ihrem eigenen Laden auf, bevor Sie hier so die Backen aufblasen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, kurz nach Veröffentlichung des sogenannten 28-Punkte-Plans beschrieb der ukrainische Präsident Selenskyj in seiner täglichen Videobotschaft die aktuelle Lage in düsteren Worten. Die Ukraine erlebe einen der schwersten Momente in ihrer Geschichte und stehe vor einer sehr schwierigen Entscheidung, nämlich jener, entweder ihre Würde oder einen Schlüsselpartner zu verlieren. Diese Botschaft hat mich tief bewegt und sicherlich viele von Ihnen auch. Die Bundesregierung hat die Bedeutung des sogenannten 28-Punkte-Plans
erkannt. Herr Staatsminister, würden Sie einen?
Nein, ich möchte jetzt fortsetzen. Wir haben noch am selben Tag in Kiew hochrangig mit der Ukraine gesprochen und wir haben gemeinsam mit unseren europäischen Partnern gehandelt. Denn es ist nicht so eine schnöde Floskel, sondern eine Tatsache. Die Sicherheit der Ukraine ist untrennbar mit unserer eigenen Sicherheit verbunden. Und bei jeglichen Verhandlungen muss Europa angemessen beteiligt sein. Und dementsprechend haben wir uns insbesondere mit Frankreich und dem Vereinigten Königreich sehr eng zu den Vorschlägen der US-Seite abgestimmt. Wir waren dann zwei Tage später bei dem am Ort der Gespräche zwischen Ukraine und den USA in Genf. Und wir haben Wichtiges erreicht. Nicht nur ist es gelungen, die zuerst genannten Zeitlinien aufzuheben, die USA haben auch die Bedenken und Vorschläge der Ukrainer und der anderen Europäer in der Überarbeitung ihres ursprünglichen Vorschlags berücksichtigt. Die Ukraine konnte ihre völlig legitimen Vorstellungen eines dauerhaften und gerechten Friedens einbringen. Und lassen Sie es mich deutlich sagen, ohne den europäischen Einsatz wäre die Ukraine mit den Vorschlägen konfrontiert gewesen, die weder für die Ukraine noch für uns wirklich denkbar sind. Gleichzeitig wurde vereinbart, dass Fragen, welche die EU und die NATO betreffen, nicht ohne die direkte Einbeziehung der EU und aller NATO-Alliierter getroffen werden. Auch das ein Verdienst unserer europäischen Bemühungen. Die jüngsten Gespräche zwischen den USA und der Ukraine sowie den USA und Russland haben keine echte Annäherung ergeben. Russland hält weiter an Maximalforderungen fest. Wie es konkret weitergeht, ist noch unklar. Klar sind aber unsere Erwartungen. Erstens braucht es einen bedingungslosen, sofortigen Waffenstillstand. Zweitens muss die Kontaktlinie Ausgangspunkt von Gesprächen über Territorien sein. Grenzen dürfen nicht mit Gewalt verschoben werden. Und drittens braucht es starke und gut ausgerüstete ukrainische Streitkräfte im Zentrum von jeder Sicherheitsgarantie. Denn jeglicher Frieden muss dauerhaft und gerecht sein. Und die Ukraine, die sich im vierten Kriegsjahr gegen die russische Vollinvasion verteidigt, muss als souveräner und unabhängiger Staat erhalten bleiben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, In meinen regelmäßigen Gesprächen mit den Ukrainern und Ukrainern wird für mich mehr als deutlich, niemand wünscht sich so sehr einen gerechten Frieden wie die Ukraine. Die Bürgerinnen und Bürger verteidigen sich seit 1380 Tagen gegen diesen brutalen, völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands. Sie sind dem Krieg tagtäglich ausgesetzt, nicht nur an der Front. Massive russische Angriffe auf die Infrastruktur im Bereich Energie, Wasser und auch Wohnhäuser führen fast täglich zu Todesopfern und zu bewusst herbeigeführten Unterbrechungen der Wärme- und Wasserversorgung. Selbst in der gut verteidigten Hauptstadt Kiew können diese Tage lang anhalten. Und der Winter hat noch nicht einmal begonnen. Besonders grausam ist die Verschleppung ukrainischer Kinder durch Russland, deren Rückkehr die Generalversammlung der Vereinten Nationen gestern erneut mit großer Mehrheit eingefordert hat. Diese Beispiele veranschaulichen die menschenverachtende russische Kriegsführung, die unmissverständlich auf Angst und Schrecken und auf Ermüdung und Zermürbung setzt. Das wollen wir und dürfen wir so nicht akzeptieren. Und da hätte ich mir gewünscht, dass Sie vielleicht dazu auch mal was sagen, Herr Kollege Frömmrich. Für die Ukraine ist also zentral, es darf keinen Frieden um jeden Preis geben. Denn sonst wäre Russland versucht, die Aggression mit neuer Kraft fortzusetzen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das bedeutet für uns, erstens die Ukraine kontinuierlich weiter zu unterstützen und zweitens den Druck auf Russland fortwährend zu erhöhen, damit Putin endlich ernsthafte Verhandlungsbereitschaft zeigt. Und wir tun dies drittens als alles in enger Abstimmung mit unseren Partnern, insbesondere auch mit den USA. Zur Unterstützung der Ukraine hat der Außenminister gestern beim NATO-Außenministertreffen deutsche Beiträge für zwei Pakete im Wert von insgesamt 200 Millionen US-Dollar mit dringend benötigten Rüstungsgütern wie etwa Patriot-Lenkflugkörpern zur Luftverteidigung über den NATO-Finanzierungsmechanismus Pearl angekündigt. Und wir haben vergangene Woche hier im Bundestag entschieden, für das Jahr 2026 11,5 Milliarden Euro an militärischer Unterstützung für die Ukraine vorzusehen. Von den Erfahrungen, welche die Ukraine in ihrem Kampf gegen die russische Aggression, gegen Drohnen wie gegen Desinformation sammelt, können wir auch lernen. Gleichzeitig erhöhen wir unsere Unterstützung für den ukrainischen Energiesektor und für die humanitäre Winterhilfe deutlich. Wir fordern auch von allen unseren Partnern ein, mehr für die Ukraine zu leisten, sei es bei der NATO oder in der EU. Doch wir brauchen Mechanismen, um die Ukraine langfristig finanziell bei ihrer Verteidigung gegen den russischen Aggressor zu unterstützen. Und daher setzen wir uns auf die politische Einigung zur Nutzung der eingefrorenen staatlichen russischen Vermögenswerte. Um große Finanzierungslücken auszugleichen, arbeiten wir daran in Brüssel mit Hochdruck. Mit den USA und unseren weiteren Partnern sind wir kontinuierlich im Austausch. Erst am Montag hat der Bundesaußenminister mit seinem Amtskollegen Rubio telefoniert. Der Bundeskanzler hat sich mit den Staats- und Regierungschefs unter anderem von der Ukraine, Frankreich, Großbritannien und Polen ausgetauscht. Und auch mit dem US-Sondergesandten Witkopf sind wir im Kontakt. Wir setzen uns auf allen Ebenen dafür ein, dass Europa mit einer Stimme spricht und unsere zentralen europäischen Sicherheitsinteressen auch Gehör finden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann mir gut vorstellen, dass sich viele von Ihnen einen schnellen Friedensschluss für die Ukraine wünschen. Das tun wir als Bundesregierung auch. Doch dürfen wir nicht zulassen, dass die Ukraine zu einem Diktatfrieden gezwungen wird, der auch unsere Sicherheitsinteressen zuwiderläuft. Und daher werden wir weiterhin fest an der Seite der Ukraine stehen, an der Seite der Regierung und der unglaublich mutigen Bevölkerung, die sich schon seit knapp 4 Jahren so tapfer wehrt. Herzlichen Dank.
Für Bündnis 90 Die Grünen darf ich Agnieszka Brugger das Wort erteilen.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, so wenig wir wollen, dass die USA die Ukraine unter Donald Trump im Stich lassen und damit auch europäische Sicherheitsinteressen verraten, so sehr wir alle daran arbeiten, dass genau das nicht passiert, dieses düstere Szenario kann leider niemand mehr guten Gewissens ausschließen. Und auf der anderen Seite Wladimir Putin, der sagt, was er tut, und er tut, was er sagt. Und er macht keinen Hehl daraus, dass seine brutale Gewalt nicht in der Ukraine enden soll. Auch Deutschland ist längst im Visier, wie wir an all den Attacken auf unser Land, unsere Lebensadern und unsere Demokratie Tag für Tag sehen. Der Kanzler und die Regierungschefs in Europa haben ein klares Bild vom Ernst der Lage, wie aktuelle Enthüllungen aus dem Spiegel zeigen. Umso wichtiger ist, dass Europa jetzt nicht einknickt, sondern für unser Kerninteresse, unsere Sicherheit handelt. Europäisch, entschlossen und einig, mutig und klar. Und deshalb ist es jetzt so wichtig, dass die EU beschließt, bei den sogenannten Frozen Assets zu handeln. Das bedeutet, dass russische Vermögen, die auf europäischen Banken liegen, eingesetzt werden sollen, um die Ukraine zu unterstützen. Es sind keine kleinen Summen, die wir aus dem Haushalt oder mit Schulden finanzieren müssen, um die Ukraine bei ihrem Überlebenskampf zu unterstützen, auch in unserem eigenen Interesse. Und deshalb ist der Gedanke hinter den Frozen Assets ja auch so richtig. Für all das furchtbare Leid und all die riesigen Schäden sollen diejenigen zahlen, die daran schuld sind, die Kriegsverbrecher aus dem Kreml und ihre Oligarchenfreunde. Und wir Grüne, wir stehen hier fest an der Seite von Kanzler Merz. Liebe Kolleginnen und Kollegen von Union und SPD, ich frage Sie, weil ich auch ein bisschen sehe, was hinter Ihnen, bei Ihnen hinter den Kulissen los ist. Stehen Sie bei den Frozen Assets auch an der Seite des Kanzlers und dann lassen Sie ihn hier wieder im Stich? Umso besser. Bei der Taurus-Frage wiederum sieht Herr Merz, anders als bei den Frozen Assets, doch sehr aus wie sein Vorgänger. Von den markigen Worten aus der Opposition will er nichts mehr wissen. Und wo ist eigentlich in diesen ernsten Zeiten Vizekanzler Klingbeil? Er gefällt sich doch sonst auch immer so sehr im Klartext. Ich finde es maximal irritierend und verantwortungslos, wie wenig wir hier von ihm gehört haben. Vor allem aber wollen wir heute von Außenminister Badefuhl die Wahrheit wissen über die ungeheuerlichen Berichte in der Zeit. Dort steht, dass sich Herr Pofalla und Herr Platzek schon wieder mit Kreml-Vertrauten im Ausland getroffen haben. Dass dort dann die Idee entstanden sei, dass man Putins Handlanger Schwitkoi nach Berlin einladen möchte. Und angeblich sei Herr Pofalla deshalb sogar bei Staatssekretär Gesa van Geyer im Auswärtigen Amt vorstellig geworden. Und ich würde gerne vom Außenminister schon mal wissen, da die Auskunft in der Sache der Zeit gegenüber verweigert wurde, kann er uns klipp und klar sagen, dass niemand in seinem Haus dieses Gespräch geführt hat. Aber vor allem fordern wir den Außenminister auf, und das hätten Sie auch hier machen können, Herr Staatsminister, erteilen Sie den mutmaßlichen Wunsch dieser Moskau-Connection, dass Putins Handlanger nach Deutschland kommt und dafür ein Visum erhält, hier heute eine klare Absage. Und meine Damen und Herren, es ist ja kein Geheimnis, dass es bei der AfD nicht nur einen Abgeordneten gibt, der als Gehilfe Moskaus oder als Unterstützer anderer Autokraten handelt. Sie haben in der Union und in der SPD so viele aufrechte Abgeordnete. Aber leider sieht, wer genau hinschaut, auch bei Ihnen in den Reihen, dass die alten Zombies der Moskau-Connection wieder lebendig werden. Und wir Grüne werden nicht zulassen, dass diese Menschen, die schon einmal unsere Sicherheit in Gefahr gebracht haben, es nochmals tun. Ob aus Naivität, aus skrupellosen Gewinninteressen oder aus bösen Absichten. Und wir werden hier mit voller Härte die Auseinandersetzung suchen, und das sollten auch die Parteispitzen von Union und von SPD tun. Denn es geht nicht nur um das Ansehen ihrer Parteien, sondern es geht um unser Land und unsere Sicherheit. Und während das Überleben der Ukraine und das Fundament der europäischen Sicherheit gerade auf dem Spiel stehen, ist es diese Bundesregierung, ist diese Koalition nicht genug auf dem Platz. Und das ist fahrlässig und gefährlich, das ist ein historischer Fehler. Reißen Sie das Ruder einmal rum. Denn wir brauchen maximale europäische Geschlossenheit, keine Handbremse bei der Unterstützung der Ukraine. Frozen Assets jetzt und eine klare Haltung statt einer feigen Schleimspur Donald Trump gegenüber. Denn es geht auch darum, unsere Bürgerinnen und Bürger vor Gewalt und Krieg zu schützen und gemeinsam die europäische Friedensordnung zu verteidigen. Dem sind wir als deutsche Abgeordnete vor allen anderen Aufgaben verpflichtet. Und das ist es, was mit dem Überlebenskampf der Ukraine gerade auf dem Spiel steht. Vielen Dank.
Für die Fraktion Die Linke darf ich Sören Pellmann das Wort erteilen.
Vielen Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Ukraine gelang es 2022, die völkerrechtswidrige Invasion des vermeintlich übermächtigen Gegners Russland auf das gesamte Land abzuwehren. Das verdient größte Anerkennung. Der überhebliche Plan der russischen Führung, Kiew binnen 3 oder 4 Tagen, so hieß es ja anfangs, einzunehmen, scheiterte. Und ich sage, er scheiterte glücklicherweise. Das war damals bereits für viele im Positiven überraschend, da das militärische und das wirtschaftliche Potenzial der Ukraine 2022 dafür nicht gemacht schien. Schon vor 2022 war die an Bodenschätzen und Bodenflächen eigentlich sehr reiche Ukraine zum ärmsten Land Europas abgestiegen. Das strategische Potenzial war also von Anfang an als sehr schwierig zu beurteilen. Die kurzfristigen ukrainischen Siege im Jahr 2022 haben viele zunächst dazu verleitet, den erwünschten Ausgang des Krieges als durchaus erreichbar anzusehen. Rufe in westlichen Staaten nach immer neuen Sanktionen und immer weiteren Waffenlieferungen erschienen vielen von ihnen daher tauglicher als Verhandlungen. Was sie heute gegenüber Russland zu Recht anmahnen, gab es 2022 in Istanbul bereits. Auch wenn man die damaligen Chancen auf einen Erfolg der Verhandlung unterschiedlich sehen kann, der Abbruch der Verhandlung war eine Katastrophe für das gesamte Land, für das geschundene Land trotz und gerade auch wegen Butscha. Das Zeitfenster des militärischen Pakts schloss sich, Russland passte sich der Situation an, gruppierte Truppen um, das militärische Momentum wechselte. Nunmehr wurde es unendlich schwieriger, sich im Vorrücken befindlichen Gegners mit noch so viel Sanktionen und Militärhilfe für die Ukraine zum Ende des Krieges hin zu bewegen. Die Strategie der militärischen Rückeroberung, sagen wir es ehrlich, ist gescheitert. Schätzungen sagen, dass bis zu 500.000 Soldatinnen und Soldaten auf beiden Seiten gestorben sind. Bis zu 500.000. Das Leid der Zivilisation und der Zivilisten ist unermesslich. Die Zerstörungen sind unvorstellbar. Die Bevölkerung der Ukraine leidet jeden Tag. Die Hoffnungen auf einen inneren Wandel in Russland haben sich genauso zerschlagen. Diese stur wiederholten Ziele beruhten meist auf westlichen Illusionen, nicht auf militärischen und schon gar nicht auf politischen Fakten. Statt der beschworenen besseren Verhandlungsposition der Ukraine bleibt seit langem nur der verlustreiche Abwehrkampf. Es ist zugleich eine Schande, dass unsere Bundesregierung keine relevante Rolle bei den Verhandlungen übernommen hat. In über 3,5 Jahren waren es andere, die vermittelten oder zumindest versucht haben zu vermitteln. Die deutsche Außenpolitik, die im postsowjetischen Raum eigentlich über Jahrzehnte für Expertise und eine proaktive Militärmittlerposition geschätzt war, nahm sich selbst aus der Verantwortung. Lange wurde jeder und jede als Putin-Freund gebrandmarkt, wenn er die Worte wie Verhandlungen, Waffenstillstand, Einfrieren der Front auch nur ausgesprochen hat. Das Tragische, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist aber, dass nun Leute das Heft des Handelns in die Hand nehmen, die eigentlich dafür im Grunde wegen ihrer Eigeninteressen kaum oder gar nicht geeignet sind. Die Trump-Regierung versucht nach immer selben Mustern einen sogenannten Friedensdeal durchzudrücken. Die auf dem Schlachtfeld überlegene Seite erhält dabei die meisten Konzessionen. Die unterlegene Seite erhält allenfalls einen Waffenstillstand und ein paar wenige Zugeständnisse. Profite für US-Konzerne müssen am Ende auch noch bei rausspringen. Der europäische Jammer wegen der eigenen Rolle ist nicht wirklich mehr zu beheben. Leider haben andere vor uns gehandelt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der 28-Punkte-Plan der Trump-Regierung bringt keinen gerechten und keinen fairen Frieden. Aber es zeigt sich die Chance. Wenigstens das verbliebene Land könnte wieder aufgebaut werden. Die Menschen könnten aufatmen nach über 3,5 Jahren Krieg. Wenn US-Präsident Trump jetzt in der Ukraine Deals zu seinen Bedingungen durchdrückt, dann stellt sich doch die entscheidende Frage: Was sind Sie bereit für die Ukraine in Friedenszeiten zu leisten? Ist es nicht besser, wir stecken die Milliarden der Steuerzahlenden in den Wiederaufbau der Ukraine als in immer neue Waffen? Eine NATO-Präsenz wird von der russischen Seite kaum akzeptiert werden. Die Linke schlägt, wie auch unlängst veröffentlicht, UN-Blauhelme verschiedener Herkunft, die von beiden Seiten auch akzeptiert werden, als Weg vor. Nach langer Zeit der Illusion muss nun unter viel ungünstigeren Bedingungen als zuvor verhandelt werden. Wir als Linke erwarten jetzt die Bundesregierung, dass sie handelt. Der Krieg muss 2026 endlich enden. Es ist an der Zeit. Alles andere ist ein Weitertreiben des Wahnsinns. Vielen Dank.
Für die CDU-CSU-Fraktion darf ich Dr. Norbert Röttgen das Wort erteilen.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. In der Ukraine entscheiden wir Europäer über die Zukunft, über das Schicksal Europas, über die deutsche Zukunft, über das Schicksal Deutschlands. Wir entscheiden in der Ukraine. Ich möchte diesen Satz begründen. Eine würdelose Kapitulation, zu der die Ukraine gezwungen würde, die geht uns nichts an. Genau das will ich gerade ausführen. Eine solche würdelose Kapitulation, wie sie in den amerikanisch-russischen 28 Punkten enthalten wäre, würde das Land ins Chaos stürzen und wahrscheinlich auch zu einem Kollaps der Ukraine führen. Wer glaubt denn ernsthaft, dass das ein Chaos und ein Kollaps des Landes der Ukraine an uns in Europa, in Deutschland, spurlos vorübergehen würde? Von großen Zahlen an Flüchtlingen, die zu uns kommen würden, über die Erschütterung der Glaubwürdigkeit der europäischen und transatlantischen Institutionen, weil wir ja versagt hätten, bis hin zu weiterer militärischer Gewalt, zu weiterem Krieg. Denn wenn Krieg so belohnt wird, dann wird nicht Frieden einkehren, sondern neuer Krieg ausbrechen. Das wären die Konsequenzen. Und darum geht das uns etwas an. Es geht um unsere deutschen europäischen Interessen, die wir hier vertreten. Unser Interesse ist ganz klar zu definieren. Unser Interesse ist ein, Herr Kollege Pellmann, ein dauerhaftes Ende des Krieges, weil es nur ein dauerhaftes gibt. Wir wollen nicht nur eine taktische Kriegspause, sondern ein dauerhaftes Ende des Krieges unter Wahrung von Recht und Gerechtigkeit. Und es ist eine bittere Realität, mit der ich nicht gerechnet hätte, dass die Frage von Krieg und Frieden, die Russland durch die Rückkehr des Landkrieges nach Europa wieder stellt, auch uns stellt, eine allein europäische Frage geworden ist. Anders als über 80 Jahre, in denen die USA an der Seite Europas in Fragen der Sicherheit gestanden haben, tun sie es jetzt nicht mehr, sondern die Finanzinteressen einzelner Personen, einzelner Akteure werden höher gewichtet als europäische Sicherheit. Und darum geht es jetzt um eins. Es geht um die europäische Selbstbehauptung, um die Selbstbehauptung Europas im Interesse des Friedens und der Freiheit von ganz Europa. Das ist die Aufgabe, die vor uns liegt. Und wir können handeln. Wir können etwas tun. Es gibt hierfür ein entscheidendes Instrument, über das der Europäische Rat, der Rat der Europäischen Union am 18. Dezember entscheidet, nämlich, Frau Kollegin Brugger, Sie haben es bereits ausgeführt, die wirtschaftliche Nutzbarmachung des eingefrorenen russischen Staatsvermögens in Europa. Das ist der entscheidende Hebel, die entscheidende Frage, das Instrument, an dem sich der Wille zur europäischen Selbstbehauptung ausdrückt und festmacht, meine Damen und Herren. Weil es der Wille ist, deutlich zu machen, dass wir zu unseren Interessen stehen, die in der Ukraine entschieden werden.
Herr Abgeordneter, würden Sie eine Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion gestatten?
Ja.
Herr Kollege Röttgen, erstmal vielen Dank. Das finde ich sehr kollegial, dass Sie die Frage zulassen. Sie sprechen die Frozen Assets an. Sie wissen ganz genau, dass es rechtlich zum einen stark umstritten ist. Bisher fand ausschließlich eine Debatte über die Verwertung der, ich sage mal, Früchte der Frozen Assets statt.
Jetzt wollen Sie in Gänze auf dieses eingefrorene Vermögen zugreifen. Sie wissen sehr genau, dass die Amerikaner eine völlig andere Haltung dazu haben. Ich frage Sie heute, gibt es einen Plan B? Was machen Sie, insbesondere mit Blick auf die Finanzierung der Ukraine, wenn diese Frozen Assets nicht verwertet werden können? Das würde mich an dieser Stelle interessieren.
Das ist, Sie weisen auf eine wichtige Frage hin. Erstens sage ich Ihnen als Jurist, dass es in jeder Frage rechtliche Bedenken gibt. Und diese Frage ist doch rechtlich kompliziert. Das ist überhaupt keine Frage. Aber das, worum es geht, ist erstens, wenn es rechtliche Probleme gibt, dafür eine Lösung zu finden. Und die Europäische Kommission hat einen Lösungsvorschlag unterbreitet. Man kann immer alles mit rechtlichen Fragen ins Dunkle führen. Rechtsfragen sind dazu da, beantwortet zu werden. Die Europäische Kommission hat eine Antwort vorgelegt. Auf der Basis können wir handeln. Und da nun diese rechtlichen Fragen beantwortet worden sind, ist es eine Frage des politischen Willens. Der unterscheidet uns. Sie wollen es nicht. Sie wollen nicht die europäische Selbstbehauptung. Sie wollen nicht die deutschen Interessen. Sie würden sich darüber freuen, wenn Europa an dieser Frage scheitern würde, weil es dann für Russland besser wäre. Das ist der politische Unterschied. Und darum haben wir an dieser Stelle keinen Plan B. Denn zur Wahrheit gehört, das ist der Ernst der Lage. Dieses Instrument hat keine Alternative. Sie hat keinen Ersatz. Entweder macht Europa von diesem Instrument Gebrauch, oder Europa wird den Willen zum Durchhalten, zur Finanzierung der Ukraine nicht realisieren können. Das ist der Ernst der Lage, vor dem wir stehen. Damit betrachte ich Ihre Frage als beantwortet. Und es hat Bundeskanzler Merz heute in dem Zeitungsbeitrag der FAZ absolut auf den Punkt gebracht. Er hat auf den Punkt gebracht, diese Frage, die die AfD gerade aufgeworfen hat, die auch andere aufwerfen, ist eine Frage der europäischen Souveränität, der Verteidigung unserer Souveränität, die auf dem Spiel steht. Ich will das hier ausführen, denn es war der deutsche Bundeskanzler, der diese gesamte Initiative ja auf den Weg gebracht hat, Kollegin Burger. In dem Beitrag in der Financial Times hat er diese Initiative auf den Weg gebracht. Ich will gar nicht zurückschauen, wie sich sein Amtsvorgänger in dieser Frage verhalten hat. Diese Frage als deutscher Bundeskanzler in die Europäische Union einzubringen, sich klar zu positionieren, drückt das europäische Selbstverständnis der deutschen Führungsrolle in dieser Zeit aus, meine Damen und Herren. Das muss über Regierungs- und Oppositionsgrenzen hinweg beachtet, gewürdigt werden. Er engagiert sich weiter für diese Frage. Und darum kann ich an dieser Stelle nur sagen und auch appellieren an die gesamte demokratische Mitte in diesem Haus. Wir sollten dem Bundeskanzler, der Bundesregierung viel Erfolg, allen Erfolg wünschen am 18. Dezember, dass dies im europäischen Interesse gelingt. Es ist unsere Souveränität, um die es geht. Vielen Dank.
Für die AfD-Fraktion darf ich Stefan Keuter das Wort erteilen.
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zuallererst begrüßen wir jetzt Staatsminister Weimar wieder, der hier ist. Der Kollege Brandner, der uns im Ältestenrat vertritt, hat mich eben darüber in Kenntnis gesetzt, dass, wie sagtest du, Stefan, Herr Weimar sich feige verpisst hätte, um seiner Debatte hier über eine Absetzung aus dem Wege zu gehen. Das ist vielleicht etwas derbe ausgedrückt, aber wir freuen uns, dass Sie wieder hier sind. Herr Hahn, wenn wir Sie hier reden hören.
Herr Abgeordneter Keuter, ich würde mich wirklich dafür einsetzen wollen, dass wir Menschen nicht herabwürdigen und beleidigen. Beleidigungen gehören einfach nicht hier in das Parlament. Und ich würde Sie bitten, dass Sie jetzt zum Thema sprechen.
Herr Hahn, wenn ich Sie hier höre, habe ich das Gefühl, dass Sie Ihre Termingeschäfte in Rüstungsaktien noch nicht glattgestellt hätten. Die Wahrheit ist, die Ukraine ist militärisch an einem Punkt angelangt, an dem ein Zusammenbruch ihrer Frontlinie nicht mehr ausgeschlossen werden kann. Trotz Milliarden an Hilfen, trotz Waffenlieferungen aus Deutschland und Europa, die Realität ist, dass dieser Krieg nicht durch Geld und Material alleine gewonnen werden kann. Eine Niederlage ist unausweichlich. Doch statt diese Realität anzuerkennen, werden uns Pläne präsentiert von Kanzler Merz, Präsident Macron und Premierminister Starmer, die moralisch hoch aufgeladen sind, aber den Russen im Wesentlichen gar keinen Grund liefern, um an den Verhandlungstisch zu kommen. Diese Pläne sind unrealistisch, weil sie Russland nicht bieten, was es nicht ohnehin durch weitere Kriegsführung erlangen könnte. Moskau wird sich auf diesen Friedensplan mit Sicherheit nicht einlassen, wenn die eigenen Kriegsziele völlig ignoriert werden. Das ist eine Verkenntnis der Lage, der sie hier ausgesetzt sind. Und wir müssen auch über die innere Lage in der Ukraine sprechen. Präsident Selenskyj unter dem Druck von Korruption und Veruntreuung verliert immer mehr Mitarbeiter. Das ist nicht nur ein Zeichen der politischen Schwäche, sondern auch ein Punkt, der nach dem Krieg gründlich aufgearbeitet werden muss. Angesichts der enormen Summen deutschen Steuergeldes, die in die Ukraine geflossen sind. Wir haben aber ein Recht darauf, dass unsere Mittel nicht in dunklen Kanälen verschwinden. Beobachter sprechen von bis zu 48 Milliarden Euro deutschen Steuergeldes, die hier zweckmäßige Verwendung in Frage gestellt. Das muss aufgeklärt werden. Die Verantwortlichen müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Völlig ungeklärt ist auch, inwieweit Präsident Selenskyj selber Gelder veruntreut hat. Auch das muss aufgearbeitet werden. Und ein weiteres müssen wir uns fragen. Was passiert nach einem Friedensschluss? Ich sage Ihnen, Deutschland wird weiter zahlen, erst für den Krieg, dann für den Wiederaufbau, und andere werden davon profitieren. Denn andere Länder haben längst ihre Pfründe in der Nachkriegsukraine gesichert. Nur die deutsche Außenpolitik gefällt sich besser in der Rolle des moralischen Weltmeisters, statt endlich Politik zu machen, die beiden Seiten auch den deutschen Bürgern zugutekommen. Auch hier versagt die außenpolitisch bedeutungslos gewordene deutsche Regierung einmal mehr zum Nachteil Deutschlands. Am Überleben einer souveränen Ukraine haben wir nicht nur moralisch, sondern auch strategisch ein Interesse. Es muss alles dafür getan werden, dass Millionen Ukrainer in ihre Heimat zurückkehren können, nicht zuletzt, um unsere eigenen Kassen zu entlasten. Daher sage ich, manchmal ist ein Ende mit Schrecken besser als ein Kampf bis zum völligen Untergang. Das Ziel von Verhandlungen muss also sein, das Sterben so schnell wie möglich zu beenden, das Überleben eines souveränen ukrainischen Staates zu gewährleisten, anstatt maximale moralische Forderungen zu formulieren, die keine Aussicht auf Erfolg haben. Denn die Ukraine kann militärisch nicht siegen, und es bedarf eines Verhandlungsfriedens. Ein solcher Frieden kann kein gerechter Frieden sein. Die Chance auf einen gerechten Frieden haben Sie hier bereits verzockt. Und zwar während der Minsk-Verhandlungen, während, wie die Ex-Kanzlerin Merkel sagte, es nur darum ging, Zeit zu gewinnen, um die Ukraine militärisch aufzurüsten, und eine weitere Chance bei den Gesprächen in Istanbul 2022. Ein Verhandlungsfrieden muss das Ende des Krieges bringen, das Ende des Sterbens und das Ende der gewaltigen Belastung für die finanziell involvierten Länder Europas, allen voran Deutschlands. Das Geld, das wir für die Fortsetzung der Ukraine für den Krieg ausgeben, wäre besser angelegt, um eine Kernukraine wieder aufzubauen. Und zwar so, dass nicht nur die Ukrainer und andere Länder davon profitieren, sondern auch Deutschland finanzielle Rückflüsse erhält. Moralische Solidarität alleine reicht nicht aus. Wir müssen auch an die Zukunft der Ukraine und die Interessen unseres Landes denken. Es ist Zeit für Realpolitik. Eine Verhandlung kann nur dann Erfolg versprechen, wenn beide Seiten davon etwas haben. Das bedeutet, dass bittere Pillen geschluckt werden müssen, und zwar von allen Seiten. Wir müssen akzeptieren, dass die Krim, Donetsk und Luhansk nie wieder ukrainisch werden. Wir brauchen eine Verhandlungslösung, bevor die Ukraine in Kürze zusammenbricht und dann russische Truppen in Kiew stehen und die Restukraine unter Polen und Russland nach Ethnien aufgeteilt wird. Es ist der einzige Weg,
Herr Abgeordneter, Ihre Redezeit.
Es ist der einzige Weg, eine friedliche Lösung zu finden. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, bitte Sie, einer Friedenslösung zuzustimmen, und wünsche Ihnen heute am Barbara-Tag Glück auf.
Für die SPD-Fraktion darf ich Cynthia Möller das Wort erteilen.
Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, wenn bei uns am Morgen die ersten Züge losfahren, die Kinder, auch meine Kinder, ihre Schultaschen schultern, das Leben seinen gewohnten Rhythmus findet, beginnt in der Ukraine oft ein anderer Morgen. Ein Morgen nach einer Nacht unter Bombenalarm, in der Familien in Kellern ausharren und die Ungewissheit über ihre Liebsten an der Front ihnen den Schlaf raubt. Ein Morgen, an dem diejenigen, die selbst an der Front stehen, in Kälte und Ungewissheit aufwachen und sich fragen, ob sie den nächsten Tag überstehen. Die Nachrichten aus der Ukraine sind in diesen Tagen und Wochen geprägt von Hoffnungslosigkeit. Die Kämpfe um Pokrowsk verschärfen sich. Nebel verhindert die Verteidigung durch ukrainische Drohnen und das russische Bombardement hält an und bringt weiter Tod und Zerstörung über das Land. Zunehmend greift Russland insbesondere die Energieinfrastruktur an. Die Ukrainer müssen nun regelmäßig Stromausfälle von bis zu 16 Stunden pro Tag ertragen und das nun im Winter, in dem es in der Ukraine bis zu minus 20 Grad kalt wird. Ich mag mir in Anbetracht dessen kaum vorstellen, wie es einer Frau wie mir, Lehrerin von Beruf, Mutter zweier Kinder, Ehefrau, in der Ukraine derzeit ergeht. Die Lage in der Ukraine ist schrecklich, so schrecklich, dass es einem innewohnenden Bedürfnis ist, doch jeden Plan der Ruhe verspricht, sofort zu unterstützen. Das ist absolut menschlich und verständlich. Aber es wäre ein fataler Irrtum, aus dieser Verzweiflung heraus einen sogenannten Friedensplan zu unterstützen, der nichts anderes wäre als ein Diktat Moskaus.
Der Frau Abgeordnete, würden Sie eine Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion zulassen?
Also ich finde, Herr Frohnmeier hat jetzt schon genug Sendezeit für Russia Today. Es wäre ein fataler Irrtum, aus dieser Verzweiflung heraus diesen sogenannten Friedensplan zu unterstützen, der eben nichts anderes wäre als ein Diktat. Der Plan vertritt russische Interessen, vertritt russische Maximalforderungen, die sich der US-Sondergesandte Steve Witkoff ja in den vergangenen Tagen noch mal 5 Stunden direkt vom russischen Präsidenten erklären lassen hat. Das ist kein Friedensplan, denn die Unterwerfung der Ukraine bringt keinen Frieden. Die beeindruckende ukrainische Friedensnobelpreisträgerin Oleksandra Matwitschuk sagte dazu, ich zitiere mit Ihrer Erlaubnis, Herr Präsident, Besatzung ist kein Frieden. Besatzung ist eine Fortsetzung des Krieges, nur in einer anderen Form. Besatzung heißt verschwinden lassen, Folter, Vergewaltigung, Vernichten deiner Identität, Zwangsadoption, Filtrationslager, Massengräber. Besatzung führt nicht zu weniger Leid, man sieht es nur nicht mehr. Und so sehr wir uns alle einen Frieden wünschen, so sehr ist doch der Vorschlag kein Friedensplan. Und um es noch mal ganz deutlich zu machen, wir haben das ja heute eindrücklich erneut gehört von den Kollegen der AfD, um die Tatsachen klar zu benennen, es war einzig und allein Wladimir Putin, der diesen Krieg begonnen hat. Und es ist einzig und allein Wladimir Putin, der diesen Krieg sofort beenden kann. Russland ganz allein trägt die Verantwortung für diesen fürchterlichen Krieg. Denn liebe Kolleginnen und Kollegen, von der Ukraine ging nie irgendeine Bedrohung für Russland aus. Im Gegenteil, nach dem Ende der Sowjetunion und der Erlangung ihrer Unabhängigkeit erklärte sich die damals drittgrößte Atommacht der Welt, die Ukraine, bereit, ihre Atomwaffen an Russland abzugeben. Im Gegenzug sicherten ihr unter anderem die USA und Russland die territoriale Souveränität zu. Die Entscheidung der Ukraine, sich politisch mehr in Richtung der Europäischen Union und der NATO zu bewegen, ist dabei keine Aggression gegen Russland, sondern ein demokratischer Prozess. Jeder, der etwas anderes behauptet, fällt auf das russische Narrativ herein. Und für uns bedeutet das, es ist richtig, den vorliegenden Friedensplan nicht blind zu unterstützen. Wir dürfen uns von Moskaus Ablenkungsmanövern nicht blenden lassen. Putin sucht keinen Frieden. Und genau deswegen war es wichtig, dass sich die Bundesregierung zusammen mit den europäischen Freunden in den Nachverhandlungen des sogenannten 28-Punkte-Plans für die Ukraine stark gemacht hat. Und genau jetzt, wo die Verhandlungen stocken, ist es unsere Aufgabe, diesen Raum zu nutzen. Wir müssen nun europäische Vorschläge und Vorstellungen entwickeln, die zu einem gerechten Frieden in der Ukraine und auf unserem Kontinent führen. Welche Bedingungen braucht es für einen Waffenstillstand? Wie schaffen wir es, dass Russland die Kampfhandlungen beendet? Wie können wir und wie sollten wir und wofür sollten wir die Frozen Assets nutzen? Was ist eigentlich unser Plan für einen nachhaltigen, langfristigen Frieden? Und welchen Beitrag wollen wir in Europa, aber auch wir in Deutschland dazu leisten? Und wir müssen diese Vorschläge gemeinsam mit der Ukraine entwickeln, denn nur die Ukraine selbst kann über ihre Zukunft entscheiden. Die Ukraine verteidigt sich tapfer, klug, standhaft und sie verteidigt mit ihrem Widerstand auch das, was Europa trägt. Freiheit, Demokratie und Selbstbestimmung. Die Ukraine schützt jene Werte, auf die auch unsere Europäische Union beruht. Herzlichen Dank.
Für Bündnis 90 Die Grünen darf ich Robin Wagener das Wort erteilen.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin dankbar für die Aktuelle Stunde, aber gleichzeitig ist die Debatte in vielen Punkten auch wieder symptomatisch für schwarz-rote Außenpolitik. Viele Worte, wenig Taten. Sie täuschen an vielen Punkten, innenpolitisch vor außenpolitisch handlungswillig zu sein, aber leider liefert diese Koalition zu wenig, um diesen Vortäuschungswillen zu untermauern. Sie haben keinen politischen Willen, den militärischen Druck auf Moskau zu erhöhen. Sie haben keinen Plan, um die Schattenflotte endlich komplett stillzulegen. Und Sie haben bislang keine Entschlossenheit, um die eingefrorenen russischen Vermögen wirklich vollumfangs für die Ukraine zu nutzen und den Aggressor zahlen zu lassen. Und es ist gut. Es ist gut, dass der Bundeskanzler heute zum zweiten Mal in einem Gastbeitrag für die Nutzung der Frozen Assets wirbt und auch der Kollege Röttgen hier im Haus. Spätestens jetzt muss ja jedem klar sein, dem die Ukraine und unsere Sicherheit in Deutschland und in Europa am Herzen liegt, klar sein, dass es Zeit zum Handeln ist. Und leider in dieser Frage muss man sich ja manchmal auch hier die Frage stellen, ob die Koalition wirklich vollumfassend hinter dem Kanzler steht. Ich kann Ihnen versichern, Herr Kollege Röttgen, die Grüne Fraktion unterstützt den Bundeskanzler auf dem Weg, die Frozen Assets endlich nutzbar zu machen. Wir haben deswegen den Antrag eingebracht. Wir werden Sie weiter unterstützen. Und ich hoffe, Sie können sich durchsetzen, dass diese Koalition das auch mit aller Kraft tut. Denn wir brauchen keine Debatten über vorgetäuschte Friedensverhandlungen, sondern wir brauchen Entscheidungen, die Entschlossenheit ausstrahlen und uns als EU stärken. Denn Stärke ist Voraussetzung für erfolgreiche Diplomatie. Olaf Scholz inszenierte seine Zögerlichkeit als Besonnenheit und handelte zu oft unentschlossen. Kanzler Merz tut es ihm heute leider oft gleich. Zwar inszeniert sich Friedrich Merz als Retter des Westens, während er aber gleichzeitig zulässt, dass russische Drohnen, Marschflugkörper und Raketen die Ukraine zerstören, ohne dass er den Taurus liefert. Während die Tanker der russischen Schattenflotte wie erhobene Mittelfinger unsere Küsten passieren, will er weiter so tun, als ob er derjenige ist, der das Heft des Handelns in der Hand hat. Während durch Rosatom in Lingen Putins Kriegskassen klingeln. Diese Unentschlossenheit macht Deutschland tatsächlich zum sicherheitspolitischen Fliegengewicht. Und ich hoffe, dass es bei den Assets jetzt anders läuft, denn es kommt auf uns an. Dieser sogenannte Friedensplan, über den viele sprechen, hat rein gar nichts mit Frieden zu tun. Dieser Plan ist eine dreifache Kapitulationserklärung. Eine Kapitulation der Ukraine, die unter russischem Diktat ihre Souveränität aufgeben soll. Eine Kapitulation der NATO, die sich erstmals in ihrer Geschichte vom Gegner die eigenen Entscheidungen bestimmen lassen soll. Und eine Kapitulation des Völkerrechts, denn Putin würde für seine Verbrechen belohnt und nicht bestraft. Diese simulierten Verhandlungen sind nach Istanbul und nach Alaska der dritte Beleg dafür, wie Putin mit diplomatischem Schauspiel dem erfolgreichen Druck des Westens ausweicht. Ziel ist die Zerstörung und Verlangsamung der ohnehin trägen europäischen Unterstützung. Putin zielt gegen die Einigung bei den Frozen Assets. Putin zielt gegen stärkere Sanktionen der Schattenflotte. Putin zielt gegen Frieden in Europa. Und wenn Sie das zu Recht als Weckruf bezeichnen, dann sollten Sie jetzt nicht wieder die Schlummertaste drücken. Dann sollte Ausschussvorsitzender Laschet sich seinen europäischen Kollegen anschließen. Dann sollte Finanzminister Klingbeil das fehlende Geld zur Verfügung stellen, um die Produktionskapazitäten in der Ukraine zu nutzen, um sich gegen die russischen Terrorangriffe zu verteidigen. Dann sollte Bundeskanzler Merz endlich die Handelsrouten der Schattenflotte durchkreuzen und jetzt erst recht dafür sorgen, dass die Frozen Assets nutzbar gemacht werden. Dann sollte der Außenminister das russische Haus schließen und klarstellen, dass es keine Zustimmung dieser Regierung für Geheimtreffen von den Politpensionären Platzek und Pofalla mit russischen Funktionären gibt. Die beiden haben sich schon früher von Russland einlullen lassen und haben offensichtlich nichts gelernt. Es gibt Profis für Diplomatie. Diese Leute sind es nicht. Wir sollten nicht nur sagen, was wir tun sollten, sondern wir sollten auch tun, was wir sagen. Nur so werden wir ernst genommen als Deutschland. Der Anspruch Deutschlands muss eine europäische Friedensrolle für Frieden in Freiheit sein, die unserer politischen, militärischen und wirtschaftlichen Stärke entspricht und den Wünschen unserer europäischen Partner, die das immer wieder einfordern. Vielen Dank.
Für die CDU-CSU-Fraktion hat als nächstes das Wort der Abgeordnete Jürgen Hart.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte an einem Punkt auf die Vorrede von Herrn Keuter eingehen. Ich habe ja gedacht, dass diese weinselige Entgleisung von Herrn Chrupalla, er fühle sich von Polen mehr bedroht als von Russland, dass das eine einmalige Entgleisung ist. Aber ich stelle fest, Herr Keuter hat ja gerade hier angekündigt, er rechne damit, dass Russland und Polen die Ukraine unter sich aufteilen. Ich weise hier mit aller Härte, mit aller Schärfe zurück diese Diffamierung Polens, eines unserer wichtigsten europäischen Partners. Und ich bin mir sicher, dass ich im Namen der allermeisten Mitglieder dieses Hauses spreche. Seit 4 Jahren führt Russland diesen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, übrigens jede Nacht mit völkerrechtswidrigen Maßnahmen, nämlich mit Drohnenangriffen auf die Zivilbevölkerung. Das kommt ja manchmal zu kurz, dass nicht nur der Krieg an sich, sondern auch die gewählten Mittel absolut völkerrechtswidrig sind und dass Putin dafür zur Verantwortung gezogen werden muss eines Tages. Aber dieser Krieg war eben anders, als das die AfD behauptet, wenig erfolgreich. Kaum Geländefortschritte, einen massiven Verlust an Menschen und Material, die russische Wirtschaft in echten Schwierigkeiten, die Inflationsrate kritisch. Und in dieser Situation die NATO erweitert, gestärkt mit einem erfolgreichen Gipfel in Den Haag. Wir rüsten weiter auf, weil wir uns stärker bedroht fühlen als früher. Und dieser Krieg gegen die Ukraine, und das wird in der Diskussion dieser Wochen auch immer deutlicher, auch für die Menschen in unserem Lande, richtet sich eben nicht allein gegen die Ukraine, sondern er richtet sich gegen uns. Und wenn man die täglichen Sabotageakte, Drohnenüberflüge mutmaßlich russischer Drohnen oder russisch gesteuerter entsprechender Angriffe auf die Cyberinfrastruktur beobachtet und dann Putins Reden davon hört, der von einem Krieg mit Europa faselt, dann muss jedem klar sein, wenn die Ukraine unterliegt, ist der Frieden in Europa gefährdeter, als er bereits heute schon ist. Und eigentlich könnten wir in dieser Situation ja sagen, wenn wir alle gemeinsam unsere Hilfe für die Ukraine intensivieren, wenn wir mit Blick auf die Sanktionen gegen Russland, auch mit Blick auf die Bekämpfung der Schattenflotte im Übrigen, Robin Wagner, erfolgreicher und geschlossener agieren würden im Westen, dann hätten wir tatsächlich eine Chance, diesen Krieg möglicherweise zugunsten der Ukraine zu Ende zu bringen, nämlich zu einem Punkt, wo Putin erkennt, es lohnt sich nicht mehr weiter zu kämpfen. Er muss jetzt für Friedensverhandlungen werben, und dann wären das ganz andere Voraussetzungen, als das jetzt der Fall ist. Dazu gehören auch die Frozen Assets, und ich finde das gut, Robin Wagner hat das hier gesagt. Wenn wir dann eines Tages im Deutschen Bundestag hoffentlich auch darüber abstimmen müssen, ob Deutschland sich daran beteiligt, an diesem Projekt, vermutlich werden wir gefragt werden müssen, dass die Grünen dann im Zweifel diesen Antrag der Koalition auch mittragen.
Und Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage von Herrn Keuter?
Ja.
Vielen Dank, Herr Kollege, dass Sie diese Zwischenfrage zulassen. Sie haben gerade eben ganz deutlich unterstellt oder mir unterstellt, dass ich als Szenario aufgezeigt hätte, dass Russland und Polen die Ukraine unter sich aufteilen könnten. Das ist ein mögliches Szenario. Und ich frage Sie, haben Sie die internationale Presse, aber auch die Tagesschau studiert unter dem Stichwort Geheimplan Putins, dass es diese Option gibt und dass es tatsächlich international diskutiert worden ist, dass eine Restukraine nach einem Niedergang aufgeteilt werden könnte zwischen den Anrainerstaaten, insbesondere aber auch Polen und Russlands?
Also ich habe die Zwischenfrage, Herr Keuter, auch deswegen zugelassen, weil ich Ihnen die Chance geben wollte, sich zu korrigieren und zu distanzieren von dieser Aussage. Ja? Aber was Sie hier vortragen, ist ja eine weitere russische Legende. Ja? Also ich suche hier immer noch den kyrillischen Buchstaben auf irgendwelchen Manuskripten, die hier liegen bleiben, weil das, was da von Ihnen verbreitet wird. Ich kenne keine polnische Regierung, die bereit wäre, mit Herrn Putin über die Teilung der Ukraine zu verhandeln. Ja? Also Sie unterstellen Herrn Tusk, dem Premierminister Polens, dass er offensichtlich an einem solchen Plan teilhaben könnte, den Putin da schmieden könnte. Damit verschärfen Sie Ihren Vorwurf gegen Polen und entkräften Sie nicht. Und damit haben Sie eine wichtige Chance vertan. In die Situation, dass wir eigentlich die Chance hätten, die Ukraine zum Erfolg zu führen, platzte dann dieser 28-Punkte-Plan. Und da gab es nicht nur öffentlich, sondern auch hinter verschlossenen Türen nicht wenige US amerikanische Politiker beider Parteien, die das für einen Fake Russlands gehalten haben, die sich nicht vorstellen konnten, dass diese 28 Punkte tatsächlich zumindest im Umfeld des US-Präsidenten eine Billigung gefunden haben. Und da hat die Europäische Union, unser Bundeskanzler, der Bundesaußenminister, entschlossen gehandelt. Sie haben erstens analysiert, dass dieser Plan völlig unakzeptabel ist, nicht nur für die Ukraine, sondern auch für die Europäische Union, die NATO und für Deutschland. Sie haben die drei Regierungschefs von Frankreich, Deutschland und Großbritannien zusammengefunden zu einer gemeinsamen Linie, die auch meines Erachtens die Unterstützung der europäischen NATO- und EU-Staaten findet. Sie haben es geschafft, dieses Veto oder dieses Ultimatum, diese Fristsetzung Donnerstag letzter Woche zu überwinden. Und Sie haben es geschafft, diesen Plan deutlich zu entschärfen. Dort, wo es um die NATO geht, muss die NATO entscheiden. Dort, wo es um die EU geht, muss die EU entscheiden. Dort, wo es um die Ukraine geht, muss am Ende die Ukraine entscheiden. Was wir jetzt brauchen, ist ein Friedensplan, dessen Annahme wir der Ukraine guten Gewissens empfehlen können. Wir müssen dazu fügen, dass wir sagen, wenn ihr euch entscheidet, diesen Plan nicht annehmen zu können, habt ihr weiter unsere Unterstützung für euren Freiheitskampf. Und wir müssen natürlich versuchen, die USA bei diesem Weg im Boot zu halten. Denn gegen den Willen und die Überzeugung des amerikanischen Präsidenten etwas zu machen, wäre wiederum auch aus europäischer Sicht durchaus leichtsinnig. Das ist eine Herkulesaufgabe, bei der ich unserer Bundesregierung alles Gute wünsche und die volle Unterstützung der Koalition aus diesem Hause. Und ich bin sicher, nicht nur der Koalition, sondern aller friedliebenden Abgeordneten hier im Hause. Dankeschön.
Für die AfD-Fraktion hat jetzt das Wort der Abgeordnete Andreas Paul.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu Beginn, ich zitiere einen Mann, bei dem die Sozialdemokratie noch wusste, was Verantwortung bedeutet, Willy Brandt. Der Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts. Aber es sagt schon vieles aus, wenn dieses Zitat heute von der AfD kommt und nicht von der SPD. Einen gerechten, einen dauerhaften Frieden für die Ukraine, das ist das Ziel, das uns doch grundsätzlich hier im Hause, denke ich, alle eint. Doch der Weg dorthin, meine Damen und Herren, der scheidet die Geister. Er scheidet die Realisten von den Träumern. Und ich sage es mit aller Deutlichkeit, ich habe massive Zweifel, dass diese Bundesregierung die Statur, die Kraft und den Willen hat, diesen Frieden zu verhandeln. Denn wer Frieden stiften will, muss respektiert werden auf der Welt, Frau Müller. Doch was sehen wir? Deutschland, unser stolzes Land, sitzt außenpolitisch nicht mehr am Verhandlungstisch. Ich weiß, Sie haben schweres Erbe der Ampel übernommen, aber besser wurde es auch mit Ihnen nicht, liebe Kollegen von der CDU. Sie sitzen am Katzentisch, Sie sind zu Statisten degradiert, und das hören Sie heute nicht zum ersten Mal, in die dritte Reihe verbannt. Irgendwo zwischen den Zimmerpflanzen der Weltpolitik. Während man in Washington Politik macht, wird Berlin und der Bundeskanzler nur noch mitleidig belächelt. Unsere europäischen Partner verdrehen offen die Augen, wenn der Bundeskanzler sich wieder in seinen endlosen Monologen verliert. Und selbst in den eigenen Reihen herrscht teilweise Kopfschütteln über dieses Trauerspiel deutscher Außenpolitik. Und schauen Sie der Wahrheit ins Auge, der Frieden für Gaza, der kam auch ohne nur einen deutschen Federstrich zustande. Wie also wollen Sie Weltpolitik gestalten, wenn die Welt sich nur noch für das deutsche Scheckbuch interessiert, aber nicht mehr für das deutsche Wort? Und schauen wir über den Atlantik, ob man ihn mag oder nicht. Präsident Trump und die USA, die sorgen für Dynamik. Während die deutsche Medienlandschaft sich in moralischer Empörung über ihn ereifert, schafft er Fakten. Er handelt, während wir hier noch debattieren. Er redet mit Russland. Dabei sollte diese Rolle Deutschland übernehmen und nicht nur aus der dritten Reihe durch Herrn Porfalla aus der CDU. Doch das lehnen Sie ab, und das hat nichts mit Diplomatie zu tun. Und blicken wir in die Ukraine, und zwar ohne die rosarote Brille, und sehen, es ist allerhöchste Zeit, den Frieden nicht nur zu wünschen, sondern ihn zu schmieden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir lesen nämlich jeden Monat, Stadt um Stadt in der Ukraine fällt. trotz der Milliarden, die sie schicken, trotz der Waffen, die sie liefern, trotz der massiven Finanzströme, die viel zu oft in dunklen, korrupten Kanälen versickern. Russland ist auf dem Vormarsch. Das ist die bittere Realität. Die ukrainischen Soldaten desertieren mittlerweile, weil sie nicht sinnlos verheizt werden wollen. Und wenn sie so weitermachen, wird es auch bald nichts mehr zum Verhandeln geben, weil der Moment für immer verpasst ist. Ein Frieden für die Ukraine wird schmerzhaft sein. Wir dürfen uns da auch nichts vormachen. Ob es die Krim ist oder die aktuell besetzten Gebiete, alles muss leider auf den Verhandlungstisch. Wir können die militärische Realität nicht länger mit moralischen Wunschträumen übertünchen. Und ich sage Ihnen, Maximalforderungen retten keine Menschenleben. Und genau darum muss es uns gehen. Dieser Krieg muss enden. Jeden Tag sterben Söhne, Väter, Brüder auf beiden Seiten. Familien werden zerstört. Eine ganze Generation wird ausgelöscht. Und das einfache Volk zahlt den blutigen Preis für das Versagen der Diplomatie. Und es ist unsere verdammte Pflicht, diese Energie in Verhandlungen zu stecken, anstatt hier im warmen Bundestag wohlfeile moralische Sonntagsreden zu halten, die draußen an der Front niemanden retten. Und wenn jetzt über Sicherheitsgarantien spekuliert wird und wenn im Hinterzimmer schon getuschelt wird, deutsche Soldaten in die Ukraine schicken, dann sage ich im Namen meiner Fraktion, und dann sage ich im Namen Millionen besorgter Bürger, nicht mit uns. Keine deutschen Soldaten in diesen Krieg. Das ist unsere rote Linie. Wir werden es nicht zulassen, dass Sie oder Sie unsere Kinder in einen fremden Krieg hineinziehen. Wir stehen als AfD für Vernunft. Wir stehen für Diplomatie. Da können Sie schreien, wie Sie wollen. Aber wir stehen vor allem für den Schutz unseres eigenen Volkes. Vielen Dank.
Für die CDU-CSU-Fraktion hat jetzt das Wort der Abgeordnete Nicolas Tsipelius.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Frieden ist mehr als Abwesenheit von Krieg. Echter Frieden bedeutet Sicherheit, Freiheit, Stabilität und vieles mehr. Es ist an uns und unseren Verbündeten, hierfür die Rahmenbedingungen zu schaffen. Denn eine sichere Zukunft und einen nachhaltigen Frieden kann es für die Ukraine nur in enger Zusammenarbeit mit den europäischen Partnern und auch den Partnern der NATO geben. Das ist das Gegengewicht, das Russland jetzt spüren und auch sehen muss. Denn in der Ukraine werden nicht nur die Ukrainerinnen und Ukrainer verteidigt, sondern grundlegende Prinzipien, auf denen unsere Gesellschaft basiert. Freiheitlich-demokratische Werte, territoriale Integrität und auch nationale Souveränität. Auch NATO-Staaten sind mittlerweile immer häufiger von hybriden Angriffen bedroht. Unterseekabel werden zerstört und unsere Flughäfen lahmgelegt. Wir müssen ehrlich zu uns sein. Was in der Ukraine passiert, betrifft auch uns. Wir müssen Aggression mit Standhaftigkeit begegnen, Autokratie mit Gemeinschaft und Einschüchterungsversuchen mit Stärke, meine Damen und Herren. Denn, und das muss uns allen völlig klar sein, der Angriffskrieg der Ukraine dient nicht nur zur Erfüllung imperialer Großmachtsfantasien, sondern auch dem innenpolitischen Machterhalt. Der Krieg ermöglicht es Putin, die Regionalverwaltung sowohl finanziell als auch politisch und personell deutlich stärker zu kontrollieren als zuvor. Und das ist kein Zufall, sind die abgelegenen Regionen Russlands doch traditionell Orte, wo Proteste aufkeimen gegen Korruption, die prekären Lebensumstände, die hohe Inflation oder gleich gegen das ganze Regime an sich. Und so sehr Putin den Krieg will, so sehr braucht die Ukraine uns als Europäer und mit unseren transatlantischen Partnern, um ihn zu beenden. Und unsere Unterstützung muss deshalb breit aufgestellt sein. Einmal finanziell. Wir müssen uns für eine schnelle Einigung über die Verwendung des in der EU eingefrorenen russischen Vermögens zugunsten der Ukraine einsetzen, so wie es von unterschiedlichen Personen hier in der Debatte heute auch schon angesprochen wurde. Der russische Terror verursacht unvorstellbares Leid Und hierfür müssen wir auch Russland haftbar machen, soweit es in unserer Macht steht. Zweitens beim Thema Infrastruktur. Wir müssen die Ukraine auch weiter dabei unterstützen, infrastrukturell funktionsfähig zu bleiben und seine Gesellschaft zu versorgen. Russland greift aktuell gezielt den ukrainischen Energiesektor an. Und durch die Unterstützung der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit werden 7,7 Millionen Menschen in der Ukraine Energie und Wärme versorgt. Und der Ukraine steht ein harter Winter bevor, und wir helfen damit, diesen durchzustehen. Drittens geht es um Verhandlungen. Wir müssen uns als Europäer gemeinsam und vereint in die internationalen Bemühungen um Frieden und Freiheit für die Ukraine einbringen und unsere Verhandlungslinien aufzeigen. Die Annahme des 19. Sanktionspakets der EU gegen Russland und die beschlossene Unabhängigkeit der EU von russischem Erdgas bis spätestens Ende 2027 ist ein weiterer wichtiger Schritt in diese Richtung. Darüber hinaus stehen der deutsche Bundeskanzler und andere Mitglieder der Bundesregierung als fester Bestandteil der E3 in kontinuierlichem Austausch mit unseren Partnern und vertreten die Interessen Europas in diesem Kontext. Und viertens militärisch. Wir müssen nicht zuletzt die Ukraine militärisch unterstützen. So oft hat Putin gedroht, liefert Deutschland Panzer oder andere Mittel, dann würden wir zur Kriegspartei. Und ja, Putin droht. Er spielt mit der Angst der Menschen. Er will uns einschüchtern, und genau das dürfen wir durch eine gemeinsame Anstrengung nicht zulassen. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren.
Und als nächstes hat das Wort für die SPD-Fraktion der Abgeordnete Dr. Ralf Stegner.
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es gibt viele Gründe, sich über Donald Trump zu ärgern. Dazu gehört auch ein Punkteplan, der wenig mit den Interessen der Ukraine, mehr mit den Interessen Russlands und ganz viel mit den Interessen seiner Geschäftsfreunde zu tun hat. Die Trumpschen Zustände in Washington, Chaos, Korruption, Missachtung, ja fast mutwillige Zerstörung der regelbasierten internationalen Ordnung und Gefährdung des transatlantischen Verteidigungsbündnisses, all das ist besorgniserregend. Aber es bringt nichts, die Realität ausschließlich mit Pathos und Erklärungen zu kommentieren und zu hoffen, die USA werde sich schon besinnen und das Problem in unserem Sinne lösen. Übrigens weist das auch darauf hin, dass Joe Biden und damit in Übereinstimmung Olaf Scholz sehr wohl besonnen und im Interesse der Ukraine auch gehandelt haben. Und das muss ich schon sagen, Herr Wagner und Frau Brugger, reden ist besser als schießen. Das, was Sie hier zu dem Thema gesagt haben, fand ich wirklich daneben. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich bin alles andere als ein Trump-Fan. Aber Trump ist Präsident der Vereinigten Staaten, er hat in der Tat Einfluss. Und es ist so, dass dann Pläne auch kommen, wie im Nahen Osten oder auch hier. Vielleicht auch deswegen, weil wir als Europäer in der Vergangenheit nicht besonders erfolgreich gewesen sind. Nicht mit eigenen Konzepten, nicht mit eigenen Plänen, nicht mit genug diplomatischem Engagement. Und es muss jetzt dazu dienen, dass wir hingehen und versuchen, das zu verbessern und nicht in Washington auftreten wie devote Schulkinder, wie das teilweise geschieht, sondern dass man sich da massiv einmischt.
Herr Kollege, was ist zu tun? Herr Kollege, darf ich Sie kurz unterbrechen? Es gibt jetzt zwei Zwischenfragen, einmal aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und einmal von Herrn Cottret aus der AfD-Fraktion.
Ich bin ein geduldiger Mensch und man kann ja was lernen, also gerne. Machen wir in der Reihenfolge.
Dann fangen wir bei der Frau Brugger an.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Kollege Stegner, habe ich das gerade richtig verstanden, dass Sie dem Kollegen Wagner und mir unterstellt haben, dass wir in unseren Reden, wo wir darüber gesprochen haben, wie wir den Frieden in Europa und die Sicherheit unseres Landes schützen, dass unser Prinzip sei, schießen und nicht reden? Ich möchte hierzu wirklich einmal gerne hören, ob das Ihre persönliche Auffassung ist. Denn wir sind wirklich grüne Gutmenschen durch und durch. Ja, wir sind für feministische Außenpolitik, wir sind für Völkerrecht, wir sind für Frieden, wir sind für Entwicklungszusammenarbeit und für humanitäre Hilfe. Und wir haben da bei diesem Haushalt nicht brutal den Rotstift angesetzt, wie das Ihre Fraktionen getan haben.
Verehrte Frau Kollegin Brugger, ich schätze die Grüne Partei sehr und deswegen legen wir das völlig fern, eine solche Unterstellung Ihnen gegenüber. Ich habe mich gegen die Unterstellung gewandt, die ich aus Ihrer Rede gehört habe. Im Übrigen, fairerweise muss man beim Entwicklungsretar sagen, dass auch durchaus in der gemeinsamen Regierung Kürzungsvorschläge schon aus Ihrem Haus mitgebracht haben. Das nur zur Ehrlichkeit hinzuzufügen. Aber dazu sagen wir im nächsten Tagesordnungspunkt, was wir über humanitäre Hilfe reden. Aber ich will Ihnen schon sagen, Frau Kollegin Brugger, die Angriffe auf Menschen, die reden, oder zu sagen, das sei nicht besonnen gewesen von Olaf Scholz und meinen, dass sie nicht für den Taurus gewesen sind. Mein Hinweis war nur der, ich bin sehr für die Unterstützung der Ukraine, auch was die Verteidigung angeht. Aber reden ist besser als schießen, das habe ich gesagt. Und das wollte ich nicht mit Unterstellung und Verdächtigung, die Sie angebracht haben und Herr Wagner angebracht hat, mit der Kritik an Leuten, die Gespräche führen. Das habe ich gemeint. Ich habe nicht behauptet, was Sie gesagt haben. Das hatten Sie auch so verstanden. Aber danke für die Gelegenheit, das hier nochmal darzustellen.
Gut, dann kämen wir, wenn ich Sie richtig verstanden habe, zur zweiten Zwischenfrage vom Herrn Kotré.
Ja, Herr Kollege Stegner, vielen Dank. Die SPD stand ja für die Ostpolitik, damals noch im Kalten Krieg. Das heißt, wie Sie gerade sagen, reden ist besser als schießen. Dann haben Sie oder Teile der SPD ja eine Resolution auf den Weg gebracht, die genau das auch beinhaltet. Miteinander sprechen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann haben Sie das ja auch verkörpert, nämlich miteinander sprechen, auch mit den Russen. Und deswegen nur noch mal zur Klarstellung meine Frage. Finden Sie es richtig, dass wir auch in dieser jetzigen Situation mit den Russen ins Gespräch kommen?
Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn so eine Frage aus Ihrer Fraktion kommt, die nicht mit den Russen ins Gespräch kommen, sondern deren Interessen vertreten und sich von denen im Zweifel bezahlen lassen wollen, dafür ja teilweise auch angeklagt werden, hat das aber auch nichts mit dem zu tun, was ich hier vertreten habe. Ich habe damit nichts gemeint, überhaupt nichts. Aber die Frage ist, was ist zu tun? Und da muss ich ehrlich sagen, das Erste und das Wichtigste ist einzusehen, nothing about Ukraine without Ukraine. Die Ukraine hat am Ende zu entscheiden, als selbstständiger Staat, souveräner Staat, was dabei rauskommt und nicht, was wir davon richtig finden. Und manchmal höre ich zu viel von diesem. Und zweitens, die Sicherheitsgarantien sind wichtig für die Ukraine. Es ist ein Fortschritt schon in Alaska gewesen bei dem Gipfel, das von Sicherheitsgarantien die Rede war. Und sind wir ehrlich, auch da ist es wichtig, dass die Amerikaner das leisten, weil das keiner in dieser Art und Weise tun könnte, wie die USA das machen. Das ist ein großer Fortschritt. Und nichts über Europa ohne Europa. Aber da dürfen wir keine Reden schwingen, sondern und dürfen auch nicht uns hineinfantasieren, als könnten wir mehr sein als Mittelmächte zum Beispiel, sondern wir können das tun, was wir tun können als Europa. Dazu gehört erstens, dass mit den Frozen Assets, die müssen in der Tat eingesetzt werden für den Wiederaufbau. Ich habe das immer vertreten. Wenn ein Nachbarland überfallen wird, Zerstörung angerichtet werden, dann muss man Schadensersatz leisten. Das muss ja wohl möglich sein auf internationalen Finanzmärkten. Und das geht die USA übrigens gar nichts an. Und das Zweite ist, über die Europäische Union hat nicht die USA zu reden. Das ist unsere Angelegenheit. Das sollten wir dann auch in der Tat tun. Ich füge aber mal hinzu, das ist schwierig genug. Da muss nicht nur die Ukraine ihren Korruptionsskandal überwinden, sondern da müssen wir auch darüber nachdenken, wie das mit der Aufnahmefähigkeit der EU bestellt ist. Wir machen ganz viele Versprechungen in den Westbalkan und dann passiert 10 Jahre lang nichts. Ich bin der Meinung, lieber weniger versprechen, das dafür halten. Das ist besser, wenn wir den Leuten Hoffnung machen wollen, dass Europa wirklich hilft und am Ende auch zusammenhalten kann. Und das Dritte, was ich außerordentlich wichtig finde, ist, dass wir das tun, was der Bundeskanzler und Außenminister jetzt gerade in Genf versuchen, nämlich die Dinge besser zu machen, hinter verschlossenen Türen zu verbessern, dass es sich lohnt, darüber zu reden, zu konkreten Vereinbarungen zu kommen und nicht große Reden halten. Und damit bin ich bei der AfD. Ich muss ja ehrlich sagen, also ernsthaft, das, was Sie hier vortragen, so tun, als seien Sie für Frieden, und in Wirklichkeit in schäbigster Form über die Ukraine reden, aus nationalistischen Gründen, aus Gründen, die was mit Flüchtlingspolitik zu tun haben, die sie nicht haben wollen, sie die Flüchtlinge schikanieren wollen. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, leider kann Willy Brandt kann sich dagegen nicht mehr wehren. Aber ausgerechnet von Ihnen, Willy Brandt ist verfolgt worden und hat den Faschismus sein ganzes Leben lang bekämpft. Sie haben überhaupt nicht das Recht, und es ist eine Dreistigkeit, hier über Willy Brandt aus Ihrer Sicht zu reden. Das will ich mal als Sozialdemokrat sagen. Der war für Frieden. Sie sind für Rassismus, Sie sind für Nationalismus. Wir haben damit nichts am Hut. Und wir werden das bekämpfen, solange wir hier im Parlament sind. Das kann ich Ihnen sagen. Und dafür sorgen, dass Sie nicht wieder reinkommen. Und deswegen ist das, was ich sage, wenn ich sage, wir sollen über Frieden und Waffenstillstand reden, hat nichts mit dem zu tun. Aber es zeigt, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen über Friedenspolitik reden. Wir dürfen das nicht solchen Leuten überlassen. Die dürfen nicht Wahlen damit gewinnen, dass sie den Leuten suggerieren, sie würden für Frieden sorgen. Die sorgen für Unfrieden, für Chaos und für Elend, wie wir das kennen aus unserer Geschichte, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich sage aber auch, die reine Militärlogik hat nicht funktioniert. Unser Fraktionsvorsitzender hat es im Mai letzten Jahres hier gesagt. Er ist dafür sehr beschimpft worden. Wir sollten uns darum kümmern, dass wir
Dabei bleiben die Ukraine bei ihrer Verteidigung zu unterstützen. Es ist auch wichtig, Menschenleben zu retten, aber mitwirken mit allem, was wir können, dass nicht weitere Kriegswinter folgen, dass nicht mehr Menschen sterben müssen, dass wir nicht einfach zugucken, dass wir uns nicht überheben, sondern dass wir praktisch was für die Menschen tun, dass es Frieden in Europa gibt. Das haben die Menschen verdient, nicht nur in der Ukraine, aber besonders da. Das ist unsere Aufgabe, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Als letzter Redner in der Debatte rufe ich jetzt auch für die CDU-CSU-Fraktion den Abgeordneten Knut Abraham.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Diese Debatte steht unter der Überschrift »Einen gerechten und dauerhaften Frieden für die Ukraine erreichen«. Das ist, was sich jeder gut gesonnene Mensch sich seit 2014 wünscht. Umgekehrt ausgedrückt heißt die Überschrift aber auch ganz klar, einen ungerechten und kurzfristigen Deal zugunsten Russlands verhindern. Ein solcher ungerechter, kurzfristiger Deal zugunsten Russlands ist dieser 28-Punkte-Plan, der irgendwie zwischen der Trump-Administration und dem Putin-Regime abgestimmt worden sein soll. Es ist Europa unter starker Führung von Bundeskanzler Merz gemeinsam mit Präsident Macron und Premierminister Starmer gelungen, in Abstimmung mit dem Opfer der russischen Aggression, mit der Ukraine, den Amerikanern klarzumachen, dass ein unabgestimmtes Überrumpelungsszenario oder ein Erdrückungsdeal nicht zum Frieden führen wird. Das künftige Schicksal der Ukraine und das ganz Europas kann nicht Gegenstand einer grob formulierten Sammlung mehr oder weniger unvorteilhafter Gedanken mit unklarer Autorenschaft sein. Das Ganze scheint mir ein Scheinfriedensprozess in klassischer Potjemkinscher Qualität, übrigens eine besondere Spezialität russischer Diplomatie, zu sein. Mit den Besuchen von Witkow und Kushner wird der Eindruck erweckt, es gebe die Chance auf Bewegung. Tatsächlich aber hat sich doch seit Monaten an der fortgesetzten Aggression nichts, aber auch gar nichts geändert. Wollte Putin einen Waffenstillstand oder sogar einen Frieden, hätte er jede Möglichkeit, Schritte in diese Richtung zu gehen. Er könnte noch heute, noch in dieser Stunde den Befehl geben, die nächtlichen Angriffe auf die Zivilbevölkerung zu beenden. Dazu braucht es keine schwierigen Verhandlungen, sondern nur den Willen des Despoten. Und Herr Frohnmeier, bringen Sie doch in Ihrer nächsten Rede zum Thema mal den Satz unter: Herr Putin, beenden Sie die Angriffe, beenden Sie das Töten. Das wäre klasse. Das bedeutet also zusammengefasst, wir erleben russischerseits die Simulation von Verhandlungen, doch der Krieg wird weitergehen. Der Krieg wird weitergehen, weil Putin mit dem 28-Punkte-Plan aufgezeigt bekommen hat, was mit den Amerikanern mindestens für ihn drin ist. Und er braucht den Krieg zur Stabilisierung seines Regimes. Es ist der Krieg, der ihn an der Macht hält. Dazu muss er aber den Druck aufrechterhalten und weiter angreifen. Denn sein Ziel bleibt die kapitulationsgleiche Niederschlagung der Ukraine. Und da ist er noch nicht am Ziel. Er kann jetzt sogar den Eindruck haben, die USA könnten durch unkluge Vereinbarungen bei der Erreichung seiner Ziele sogar von Nutzen sein. Aber kehren wir zurück zu der Überschrift unserer Debatte. Natürlich wollen wir zur Schaffung eines gerechten und dauerhaften Friedens beitragen. Das bedeutet für uns in unserem eigenen nationalen und europäischen Interesse zum einen alles weiter zu tun, um die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine zu stärken. Und zum anderen die Zuversicht der Menschen zu stärken, dass nach dem Ende der Aggression der Weg des Landes in eine gute, in eine europäische Zukunft führt. Daher müssen wir den Beitrittsprozess des Landes in die EU forcieren. Das wäre Europas wichtigster Beitrag für einen dauerhaften und gerechten Frieden für das tapfere Land und für unseren ganzen Kontinent. Vielen Dank.
Sie können sich hinsetzen, Herr Abraham. Genau. Zu einer Kurzintervention gebe ich jetzt das Wort an die Abgeordnete Beatrix von Storch.
Ja, vielen herzlichen Dank. Wir wurden gerade aufgefordert, Herrn Putin doch bitte einmal aufzufordern, den Krieg zu beenden, als würden wir das nicht wollen. Genau, Herr Frohnmeier wurde aufgefordert, er wollte dann eine Frage stellen, das konnte er nicht, er durfte auch keine Zwischenintervention machen, da hätte er das nämlich jetzt gerne getan, deswegen tue ich das jetzt. Herr Putin, bitte beenden Sie diesen Krieg. Stimmst du dieser Aussage zu?
Ja.
Herr Frohnmeier stimmt dem zu. Auch er fordert Herrn Putin auf, diesen Krieg zu beenden. Das, was wir hier bemängeln, ist der Mangel an Realismus auf Ihren Seiten. Dieses ständige Geschrei, Herr Putin müsste doch nur aufhören, Sie haben ja recht, Sie haben ja recht. Es ist alles wahr, was Sie sagen. Wenn er aufhören würde, wäre der Krieg beendet. Das Problem ist, er hört im Moment offensichtlich nicht auf. Und die Frage ist, wie wir trotzdem zu einem Frieden kommen. Das ist uns persönlich wichtig, dass es trotzdem zu einem Frieden kommt und dass wir einen Weg dahin beschreiten. Am Anfang wollten Sie den Krieg gewinnen. Jetzt wollen Sie eine bessere Ausgangslage für die Ukraine erstreiten. Und wir sagen, die wird immer schlechter, diese Ausgangslage. Deswegen ist es besser, dass wir jetzt schnell zu einem Ende bekommen. Aber deswegen, dass Sie es nicht nochmal wiederholen wollen, die AfD-Fraktion fordert Herrn Putin auf, den Krieg zu beenden. Und dann machen wir bitte weiter, sollte er auf uns nicht hören.
Frau Kollegin von Storch, soweit ich weiß, hatte Herr Frohnmeier Redezeit in dieser Debatte und hatte mehrere Zwischenfragen und hätte jederzeit Gelegenheit gehabt, alles zu sagen. Jetzt hat aber noch der Herr Abraham die Gelegenheit zu antworten und ich würde Sie bitten, stehen zu bleiben. Vielen Dank.
Das ist ja immer eine Herausforderung. Frau Kollegin, das ist ja höhere Dialektik. Es geht nicht darum, dass Sie zustimmen, dass Putin den Krieg verursacht hat oder ihn aufhören möge, sondern Sie bringen bitte in der nächsten Rede zum Ausdruck, Sie, die AfD-Fraktion, fordert Putin auf, endlich das Schießen zu beenden. Das ist, wenn das der Teil Ihrer nächsten Rede ist, haben Sie diesen Punkt bestanden. Sie werden aber mit dieser leicht dahergesagten Aussage nicht darüber hinwegtäuschen, dass es Ihnen an Empathie für die Opfer in der Ukraine durchgängig fehlt.
Damit ist die Aktuelle Stunde beendet und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt.